Herzlich willkommen zu Drinks auf ganz dünnem Eis, Episode 24.
Danke, lieber Dietmar. Ich fühle mich voll geehrt, hier zu sein.
Ja, und jetzt habt ihr es direkt schon gemerkt, das kann nicht Sebastian sein. Hallo, Alexandra.
Doch, er hat seine Stimme verstellt. Hallo, Dietmar.
Ihm wäre es zuzutrauen, ja. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Wir haben eine kleine Pause gehabt. Ja, Sebastian ist super, super busy. Wir kriegen es, ja, selbst remote kaum noch hin, irgendwie einen Termin zu finden.
Sehr schade.
Sehr schade, aber es gibt mir natürlich die Chance, eine Idee zu realisieren, von der wir schon letztes Jahr gesprochen haben. Aber wir haben schon vorletztes Jahr haben wir schon drüber gesprochen, dass wir den Podcast öffnen wollen für neue Gäste, neue Themen. Und ja, dann ist es jetzt halt an mir, den Podcast zu öffnen für neue Leute, was aber nicht heißt, jetzt an den Sebastian-Fanclub gerichtet, was nicht heißt, dass Sebastian es nie wieder hier aufkreuzen wird. Also wenn wir die Chance haben, wenn ich ihn zu greifen kriege und natürlich am liebsten im Studio K, dann ist Sebastian wieder dabei und dann finden wir auch irgendein seltsames Thema, über das wir zwei uns unterhalten.
Ich bin ja selbst Sebastian-Fan, der ist immer so lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt ersetzen kann jetzt. Ja, so kann ich eh nicht ersetzen, aber ich gebe mein Möglichstes.
Ja, wir sind in einem Motto-Hotel in Essen, weil hier ist alles schwarz und Bergarbeitergesichter an der Wand.
Ja, wir sind auf Zollverein.
Wir sind Zeche Zollverein?
Nee, auf Zollverein.
Auf Zollverein sind wir zu einer Veranstaltung. Und da haben wir das gleich genutzt, hier das Hotelzimmer in ein Studio umzubasteln, bis wir gleich wieder zur Abendveranstaltung gehen.
Ja, was für ein Stress. Zwischendurch nochmal schnell einen Podcast aufgenommen. Und ich bin so schockiert, dass du noch nie hier warst, weil ich liebe Zollverein. Ich war schon bestimmt 5, 6 Mal hier. Obwohl das ja von da, wo ich herkomme, also Darmstadt, ziemlich weit entfernt ist.
Ja, und ich bin in Solingen aufgewachsen. Soll ich mich noch mehr schämen als nötig, ja, oder was?
Shame on you.
Ja, shame on me. Gar keine Frage. So, nachdem wir die Örtlichkeiten getestet haben und um die Katastrophen fortzuführen, Drink ist auch nur stilles Wasser.
Ja, leider.
Wir hätten auf der Party da hinten was klauen sollen, einfach mitnehmen.
Ich sag's ja, wir hätten es mitnehmen sollen.
Naja, haben wir auch verkalkt. nachdem wir das jetzt alles abgehandelt haben, sag 3 Sätze zu dir.
3 Sätze?
Ah, sag unbedingt, dass du Podcasterin bist.
Oh ja, ich bin Podcasterin.
Aber nicht nur.
Naja, im Moment schon hauptberuflich, lustigerweise. Also, ne, ich bin Alex, komme aus Darmstadt, habe da Architektur studiert und wohne da auch, bin also quasi hängen geblieben in Darmstadt. Bin Architekturjournalistin eigentlich, aber seit rund einem Jahr mit meinem eigenen Podcast, Architekturist, on air, online. Habe vorher 2 andere Podcasts gemacht, die waren aber im Auftrag von Kunden. Jetzt widme ich mich aber nur meinem Architekturisten.
Den Architekturisten gibt es aber jetzt nicht als Podcast, doch schon auch schon wieder ewig, oder? Du warst doch einer der ganz, ganz frühen Leute, die auf Instagram unterwegs waren und hast da Architekturprojekte vorgestellt. Oder war das nicht Instagram?
Instagram tatsächlich nicht. Da wage ich mich erst seit ungefähr einem Jahr so wirklich rein. Nee, aber ich hatte mal einen Architekturblog und der hieß auch Architekturist. 2009 hatte ich den tatsächlich schon. So lange gibt es die Domain schon. Wir haben nämlich neulich nachgeschaut. Und da habe ich tatsächlich fast jeden Tag ein neues Architekturprojekt vorgestellt mit Bild und Text. War eine super schöne Sache. Es hat, wir haben es auch bestimmt 3, 4 Jahre gemacht. Also mein Mann hat die Technik gemacht und ich war natürlich halt für Bild und Text zuständig. Leider war das aber ein Spaßprojekt. Also Geld hat es nicht gebracht. Im Gegenteil, es war immer kurz vor, es könnte passieren, dass ein Fotograf uns wegen irgendwelcher Bildrechte verklagen könnte. Und es ist, jetzt klingt irgendwie blöd, aber es war tatsächlich immer sehr hart an der Grenze. Ja,
ist okay.
Du lachst. Ich habe den Architekten, wenn die mir Bilder geschickt haben, habe ich immer gefragt, wer hat die Bilder gemacht. Ich habe auch die Bildrechte immer angegeben, habe aber festgestellt, dass man darauf sich leider nicht immer verlassen konnte. Und es ist dann auch tatsächlich so gewesen, dass ein Architekturbüro mir ein Projekt geschickt hat mit Bildern und die Bildrechte waren angeblich geklärt, waren sie aber nicht. Und dann durfte ich Strafe zahlen und habe aber nur Glück gehabt, dass der Fotograf, weil es ja ein Spaßprojekt war, nicht monetär, keine Gewinnerzielungsabsicht, hat er mir einen fairen Preis gemacht dafür, dass ich seine Bilder benutzt habe. Aber das hat mir echt gezeigt, das kann auch ganz schön übel ausgehen. Ich bräuchte ein Budget für Foto, Bildrecht, Strafzahlung und das wollte ich dann irgendwie nicht. Dafür war es dann doch nicht so wertvoll, diesen Blog weiterzuführen. Dann habe ich ihn irgendwann tatsächlich leider eingestampft.
Kann das sein, dass ich mich daran erinnere, dass das so aussah wie Instagram, dass wenn man das die Seite aufgemacht hat, dass man so eine große Kachelansicht hatte, ja, wo die stimmt. alle so, dann habe ich diese Kachelansicht mit Instagram verbunden.
Ja, ich bin ja ein sehr optisch getriebener Mensch, also mir ist auch Grafik sehr wichtig. Das heißt, wir haben erst uns über die Grafik Gedanken gemacht und dann über die Projekte, die wir reinmachen wollen. Und es war halt alles in Schwarz und Neongrün und Cyanblau gehalten. Das wirkte schon sehr edel und sollte natürlich auch die Architektinnen und Architekten ansprechen, was es auch hat. Also wir hatten super Zulauf, Zuspruch, viele Zugriffszahlen bei dem Blog. Aber wie gesagt, es war halt ein Spaßprojekt. Ich habe ja mein Geld mit Fachtexten verdient und die wurden dann auch zum Glück irgendwann immer mehr. Und dann musste ich mich entscheiden, mache ich jetzt mit meinem Blog spaßeshalber weiter oder mache dann lieber Sachen, mit denen ich Geld verdienen kann. Und dann habe ich mich doch fürs Geld verdienen entschieden.
Ja, notgedrungen, wie wir alle vielleicht. Ja. Der Architekt Jurist ist dann ein bisschen schlafen gegangen, bevor er als Podcast wieder kam, oder? Oder ging das so fließend über?
Wir haben es komplett gelöscht, tatsächlich. Also es ist von dem Blog nichts mehr übrig. Vielleicht irgendwo der ein oder andere Link, der irgendwo, weiß ich nicht, bei Pinterest oder sowas noch zu finden ist. Aber wir haben, weil wir einfach Sorge hatten, dass mit den Bildrechten da irgendwie noch was sein könnte, haben wir es komplett vom Netz genommen. Aber die Domain habe ich immer behalten. Und hatte auch immer die Hoffnung, dass ich nochmal was damit machen kann. Und Podcasten, das wollte ich schon noch viel länger, als ich halt diesen Blog hatte, wollte ich schon machen. Also ich habe von einem Architektur-Podcast schon geträumt, da habe ich noch studiert. Da haben wir Podcasts noch mit einem iPod gehört, ja, für die Älteren unter euch Zuhörenden, sowas gab's und da kommt auch das Wort Podcast her. Also ich habe schon Podcasts 2006, 2007 gehört. Und habe das immer gehofft, dass ich meinen Architektur-Podcast machen kann.
Fantastisch. Bevor wir da hinkommen, wie man so verrückt sein kann, Podcasts zu machen, was ja noch spannend ist oder warum wir uns, ich sage das jetzt mal so ein bisschen pathetisch, uns irgendwie wiedergefunden haben, ist ja nicht nur das Podcasten, sondern dass du ja ein Architektur-Feature machst, während ich ja mehr Gesprächsrunde oder Experten-Talk oder Show oder whatever mache. Nein, ich sage ja nicht Laber-Podcast.
Ich hab's mal einmal Laber-Podcast.
Du hast nur einmal muss doch Laber-Podcast kommen.
Das kannst du nicht, das wirst du mir nie verzeihen,
das
oder?
Das heißt aber wirklich so, du hast es gar nicht erfunden. Ich habe das letztens noch in einem ganz anderen Kontext gelesen.
Das heißt Talk-Format.
Ja, okay. Ja, weil du da, also im Prinzip hat das Thema Podcast zusammengebracht und die Bereicherung besteht aber darin, dass wir das Thema komplett unterschiedlich angehen.
Komplett, tatsächlich, ja.
Aber was mich, ich wollte jetzt eigentlich nicht im Podcast über das Podcasten reden, können wir hinten raus ja machen, weil das ja im Moment das ist, was uns am meisten beschäftigt. Aber mich beschäftigt auch die Frage, wie wir wurden, was wir sind oder was wir glauben zu sein.
Hoffen zu sein.
Und da würde mich, ich meine, das hast du mir letztens schon mal so ein bisschen verraten, aber vielleicht ist das ja für alle spannend. Wie wird man zur Architektur-Podcasterin? Und ich meine jetzt damit irgendwie, wo bist du eigentlich aufgewachsen?
Also so wirklich aufgewachsen?
So aufgewachsen.
Okay, ich komme voll vom Land. Also ich bin so ein richtig fieses Landei. Ich komme aus einem Dorf aus Mittelhessen mit 800 Einwohnern. Also da bist du so richtig abgehängt, wenn du da groß wirst.
Mhm.
Und dann dachte ich, okay, ich möchte vielleicht auf dem Land bleiben. Ach, aber die Ausbildung nach dem Abitur wäre ja vielleicht dann doch besser. Aber ich habe mich nicht getraut zu studieren erstmal nach dem Abi, sondern dachte mir, okay, meine Eltern sagen, eine Ausbildung ist gut, also mache ich mal eine Ausbildung. Aber
naja, Umkehrfrage, wie viel in deinem Jahrgang sind dann direkt auf die Uni gegangen vom Dorf?
Kann ich dir gar nicht so sagen.
Eine Handvoll vielleicht.
Na, wir haben ja in der Nähe die Justus-Liebig-Universität in Gießen, da sind schon viele hingegangen.
Okay,
da studierst du dann
also
und kannst noch zu
Hause
wohnen.
Danke, dass du mir widersprichst, aber ist kein Problem.
Ja, mache ich immer gerne. Ja.
So, also okay, aber Mama sagt, mach mal was richtig.
Mama hat gesagt, geh mal auf die Bank. Also habe ich eine Bankausbildung gemacht.
Ja, das wäre auch der Traum meiner Mama gewesen. Ich komme ja vom Bauernhof, wie manche vielleicht wissen. Das ist natürlich dann, wenn man vom Bauernhof kommt, ist natürlich Bank schon mal richtig, richtig klasse. Habe ich aber nicht, ich habe mich beworben, ich war auch im irgendwie Auswahlverfahren von der sage ich jetzt nicht Bank.
Ach, du willst auch auf die Bank? Das wusste ich ja gar nicht.
Ich bin ja noch so ein Spätboomer, ne? Jahrgang 68.
Ach so.
Und wenn wir zum Job gegangen sind, also zum Ausbildung, dann gab es da irgendwelche Assessment Center oder Fragebögen und wir waren da 150 Leute.
Hm.
Und zwar auf irgendeinen dämlichen Industriekaufmann-Job oder auf so einen dämlichen Groß- und Auslandskaufmann-Job. Da waren, also ich glaube, das Wenigste, was ich mal gehört, also diese namhafteren Läden, die hatten wirklich 150 Bewerber. Und selbst wenn du irgendeine Krauterbude warst, hattest du 50 Leute, die bei dir eine Ausbildung anfangen wollten. Und war ich dann halt in diesem Panel da, hab da mal irgendwie mitgemacht, aber nie mal einen Achtungsplatz errungen. Ich bin dann Groß- und Außenhandelskaufmann geworden, im Elektrofachgroßhandel.
Aber schon kaufmännisch ausbilden.
Ja, und das hat mir auch gut gefallen, weil das war halt so Lager mit Dinge anfassen und so Schreibzeugs. Ich fand das eine gute Kombination. Aber es geht ja nicht um mich, es geht ja um dich. Du hast es geschafft.
Das ist doch dein Podcast, ich bin ja nur Gast hier.
Das stimmt doch gar nicht. Du hast die Ausbildungsstelle bekommen.
Ja, ich habe die bekommen.
Ja.
Ich habe 98 die Abitur gemacht.
Mhm.
Und dann im August 98, also wirklich wenige Wochen nach dem Abitur, ging halt schon die Ausbildung los. Also ich hatte dann nicht Zeit bis Oktober und konnte irgendwie rumchillen, sondern musste halt gleich dann los. Und ich habe die Ausbildung halt dummerweise, deswegen auch wegen des Dorfes, ich habe sie nicht bei uns im Nachbarort gemacht. Das wäre sinnvoll gewesen, sondern ich dachte, naja, klein Alexchen geht vielleicht nach Frankfurt, weil in Frankfurt, ne, große Finanzmetropole, da macht ja, man
klar,
dann die Bankausbildung.
Wenn Bank, dann Frankfurt.
Wenn dann da. Und das war leider erstmal ein Trugschluss, denn ich habe dann festgestellt, diese Ausbildung ist relativ normiert. Also alle Banken machen halt eine ähnliche Ausbildung. Das ist eine IHK-Ausbildung, da sind auch dann die Ausbildungspläne gleich und die Prüfungen sind gleich. Also ich hätte auch ins Kaff nebenan gehen können und hätte mir vor allen Dingen die Fahrerei erspart von meinem Kaff nach Frankfurt, weil ich war jeden Tag mindestens 3 Stunden mindestens unterwegs. Und das war tatsächlich zu viel. Also pendeln zur Arbeit ist ja schön gut, aber das hat mir echt die Kräfte gekostet.
Naja, klar, ist ja Lebenszeit ohne Ende.
Ja, also auch als junger Mensch steckt man das nicht so einfach weg.
Hm. Ja, aber du hast sie durchgezogen.
Ja, ich habe sie leider durchgezogen. Ich hätte sie abbrechen sollen tatsächlich. Ich habe mir dann auch mal währenddessen gesagt, ich ziehe das jetzt durch, dann hast du was. Obwohl ich eigentlich die ganze Zeit schon wusste, ich werde niemals hinterher auf der Bank sein. Ja, ich habe dann trotzdem nichts. Und es war auch eigentlich, wenn ich es jetzt so auch aus Business Perspektive betrachtet, eigentlich unfair meinem Ausbildungsbetrieb gegenüber, weil die natürlich nur Geld in mich investiert haben und nichts davon hatten.
Mhm.
Gut, das passiert denen vielleicht öfter, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das einfach kein feiner Zug. Nein, ich hätte nach einem Jahr, als ich merkte, das ist hier einfach überhaupt nichts für mich, ich hasse Aktienhandel, ja, darf ich das hier so sagen? Damit kam ich überhaupt nicht klar, hat mich nicht interessiert, heute auch nicht. Und nach einem Jahr hätte ich es eigentlich abbrechen sollen, wäre besser gewesen und hätte dann halt gleich angefangen zu studieren. Aber ich habe es durchgezogen, ja, für nichts tatsächlich. Und während dieser Fahrerei nach Frankfurt hatte ich ja viel Zeit nachzudenken, was ich denn stattdessen lieber machen möchte. Und habe mich dann wieder auf die Dinge eigentlich besonnen, die mich in meiner Kindheit und Jugend immer begleitet haben und die mir immer Kraft und Spaß gegeben haben. Und das war Zeichnen, Bauen, Basteln. Ich habe immer mit vielen Materialien rumhantiert. Wir haben eine Werkstatt zu Hause bei meinen Eltern. Ich habe immer mit Holz gearbeitet. Ich habe immer mit Gips irgendwelche Skulpturen geformt und dachte, naja, freie Künstlerin willst du jetzt nicht werden. Was kannst du damit denn noch machen? Und weil ich eben auch Technik halt immer super cool fand. Also alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat, habe ich geguckt, was passt denn kreativ und Technik zusammen? Und dann kam ich relativ schnell auf Architektur tatsächlich. Und das war dann relativ schnell klar während der Ausbildung. Ich gehe hinterher dann gleich nach Darmstadt studieren.
Auch keine schlechte Adresse.
Das war damals sogar eine richtig gute Adresse. Es gab
immer noch eine gute Adresse, oder? Sag was Nettes zu den Darmstädtern.
Die TU ist eine super Uni, aber die Architekturfakultät haben sie ein bisschen verloren, leider.
Gut, du wirst es wissen.
Ja.
Ja, es ging nach Darmstadt zum Studium.
Genau. Mit Wohnung, also nicht mehr von zu Hause von Mami und Papi pendeln, sondern mit richtig Wohnung.
Naja gut, du hattest ja dann schon Abi gemacht, du hattest 2 Jahre Ausbildung. Du warst ja jetzt auch nicht mehr so ganz, ganz jung.
Nee, das stimmt.
Und das tut einem doch gut, oder? Also ich meine, sowohl fürs Studium als auch für die Bewältigung des Lebens tut einem das doch nur gut, wenn man ein paar Jahre mehr auf der Uhr hat.
Beste Entscheidung ever. Also auch rauszugehen und dann für sich selbst verantwortlich zu sein. Das kann ich jedem jungen Menschen auch wirklich nur raten, das zu machen. Das hilft enorm. Viele wohnen ja bei den Eltern zu Hause weiter, gerade wenn sie eben vom Dorf kommen, weil die Kosten ja vielleicht dann auch zu groß sind für eine Wohnung. Und die Wohnungen für Studenten sind natürlich wahnsinnig teuer geworden. Also Studentenwohnheim, selbst die sind ja heute fast nicht mehr erschwinglich. Aber wenn du in deinem Leben gut klarkommen willst, musst du dich von deinen Eltern irgendwann lösen und deinen eigenen Weg finden. Und das ist dann in der Zeit genau das Richtige.
Ja, wie alt warst du dann, als du losgelegt hast in Darmstadt?
21, 22 wahrscheinlich.
Ja, perfekt. So. Ja. Perfektes Alter, um dann mal auf eigenen Beinen zu stehen. Und WG oder Studentenwohnheim? Oder?
Nee, dafür bin ich nicht geeignet. Ich hatte eine eigene Wohnung. Ein Zimmer, Apartment mit Küche, Bett, alles in einem. Das war schon gut so. Nee, für WGs eigne ich mich wirklich überhaupt nicht.
Okay. Wichtiger Hinweis an die Community.
Genau.
Ja, ja. Diese Frau
keine
ist nicht
Angebote.
WG-tauglich.
Nein, ist sie nicht. Wie war es denn bei dir?
Wie war es bei mir?
Bei deiner Ausbildung. Wo hast du gewohnt und was hast du dann anschließend gemacht? Ja, du bist ja auch nicht hinterher großen Einzelhandelskaufmann geworden.
Nee, weil ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst hatte. Also, wie soll man das erklären? Damals, da war es halt noch so
in grauer Vorzeit
war es halt noch so ganz üblich, dass Leute auch in einem Unternehmen geblieben sind. Und so diesen Gedanken, so verrückt er ist, also du machst jetzt hier diese Ausbildung und dann bleibst du hier und dann gehst du hier so ein paar Karrierestufen oder was, wie immer man das nennen soll, ohne dass es irgendwie nach irgendwas Besonderem klingt, aber du machst so ein paar Stufen durch und irgendwann bist du Abteilungsleiter, irgendwann bist du vielleicht Geschäftsführer und dann kommt die Rente. Und der Laden war total in Ordnung, aber das hat mich wirklich geängstigt, mir vorzustellen, dass ich da dann mein Leben verbringe, in diesem Laden, also da alt werde. Das war unvorstellbar. Da draußen sind jetzt Schmunzler erlaubt, aber diese Denke, dass man so lange in einem Laden bleibt, die war halt in meiner Alterskohorte noch total verbreitet.
Total, ja.
Und da wurde eher, das Wechseln war eher ein Misserfolg, als dass man sagt, ja, ist doch klar, dass du alle paar Jahre auch mal wechselst und mal was Neues siehst. Ja. War nicht. Und dann wir waren zu zweit in einem Lehrjahr. Und der Frank hat dann gesagt, ja, und er geht danach auf die Fachoberschule. Er macht in einem Jahr seine Fachhochschulreife und dann sieht er mal. So. Und dann habe ich gesagt, oh, das gucke ich mir jetzt auch mal an. Was ist das denn? Ich wollte jetzt sagen, googeln, aber das gab es damals noch gar nicht.
Oh Gott.
Ja, das,
wir stammen aus der Zeit der Dinosaurier.
Ja, absolut, hier ist voll der Retro-Podcast heute. Also doch, wir kommen ja irgendwann auch in die Zukunft, Freunde. Gott. Aber jetzt sind wir noch in der bösen Vergangenheit. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich auch, ich weiß gar nicht, ob der das dann auch gemacht hat. Also ich habe dann die Fachoberschule in einem Jahr besucht und habe es da zur Fachhochschulreife gebracht, nach der Ausbildung. Und ich meine das nicht im Spaß, das war das Jahr in meinem Leben, wo ich am meisten gearbeitet habe. Hm. Ever. Weil einfach Realschule, Ausbildung und dann in einem Jahr alles auf der Uhr zu haben zur Fachhochschulreife, war ein großer Berg, der erklommen werden musste. Und da sind die ersten ausgestiegen. Wir waren da vielleicht so 30. Am Schluss haben vielleicht 10 den Abschluss gemacht. Aber von den 30 waren wir, der hat nur erzählt, was er in dem Jahr machen wird. Also was Stoff dieses einen Jahres ist. Am nächsten Morgen waren wir noch 15, ne?
Wahnsinn.
Die Hälfte war schon mal weg.
Ja.
So, und dann bin ich noch zur Bundeswehr gegangen und dann habe ich erst mit 23 mein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen. Und um auf deine Frage einzugehen, ich habe bei Mama und Papa gewohnt und ja, das war nicht gut. Hm. Also doch, das war vielleicht okay, weil auf dem Bauernhof war auch viel Platz und wir waren auch mehr so eine WG. Aber ich habe dann auch gemerkt, als ich dann raus bin, dass das total überfällig war.
Ja.
Weil ich bin dann erst mit 28 zu Hause ausgezogen, also so richtig ausgezogen. Ja, ja. Und das war sehr, sehr überfällig, ja.
Das merkt man natürlich meistens auch erst in der Rückschau, wenn man das betrachtet. Währenddessen ist es einem vielleicht gar nicht so bewusst. Aber es ist halt, wie es ist. Ich bin gespannt, was unsere Kinder sagen, wenn wir denen dann irgendwann mal sagen, zieh mal besser aus. Das ist was für dein Leben.
Wie das, die das tut dann dir gut, sehen, Kind, mach das.
Genau, da hast du was. Ja, aber empfehlen würde ich es auch immer wieder jedem jungen Menschen, das zu tun. Das ist wirklich hilfreich.
Ja, aber wir haben ja zum Beispiel Länder in Südeuropa,
ja,
wo das genau rückwärts läuft. Wo die Leute mit 30 noch nicht schaffen, aus, ja, der Wirtschaft nicht in Lage raus, sich eine eigene Wohnung anzumieten und auf eigenen Beinen zu stehen. Also wir reden hier von einem Wollen können, mhm, und wir haben aber auch manche Regionen, wo es einfach ökonomisch gar nicht funktioniert. Also wollen wir mal hoffen, dass wir unseren Kindern das mit gutem Gewissen raten können und das dann auch machbar ist.
Ja, tatsächlich haben wir uns schon darüber Gedanken gemacht, wenn unsere Tochter, die ist jetzt 11 Jahre, also wir stehen ja noch längst nicht irgendwie vor irgendwelchen schulischen Abschlüssen oder irgendwelchen.
Und niemand hat gesagt, sie soll ausziehen.
Nein, um Gottes Willen. Gott, das habe ich gesagt. Nein, aber wir haben auch schon überlegt, dass es, wenn sie mal studieren sollte, könnte ja sein, dass sie da auch Bock drauf hat. Das wird auch für uns richtig teuer, so eine Studenten, selbst eine Studenten-WG zu finanzieren, ist heutzutage kein Spaß mehr.
Nee.
Und es gibt natürlich auch noch viel zu wenig Wohnungen. Also wir werden uns sehr querlegen müssen, um dieses Studium finanzieren zu können.
Ja, wie hast du dein Studium finanziert?
Ich habe sehr viel gearbeitet tatsächlich während meines Studiums. Das vergesse ich manchmal, wie viel ich da eigentlich schon gearbeitet habe, weil das alles so cool war. Ich bin ja auch eine von den Studentinnen, die das auch sehr lange ausgedehnt haben, das Studium. Damals konntest du das noch machen, ohne dass jemand mit der Nase gerümpft hat. Ich habe tatsächlich 14 Semester studiert.
Damit kannst du hier nicht angeben. An dem Tisch kannst du mit 14 Semester nicht angeben.
Was hast du?
Ich habe auch 14.
Aber damals war das okay für Architektur. Da war ich sogar noch einen bei den Schnelleren. Wenn du das heute sagst, die rennen ja schreiend weg. Dann musst du nach 10 Semestern durch sein.
Regelstudienzeit war bei uns für Wirtschaftswissenschaft 8 Semester. Ich kenne eine Person von 300, die das geschafft hat.
Mhm.
Alle anderen haben 10, 12 gebraucht.
Ja,
also, und wenn man dann noch wenn man uns dann noch nebenbei gejobbt hat oder auch mal wie ich in Mathe dann so die letzte Chance genommen hat, noch mitzufahren, dann ist man halt in so Zahlen gewesen, hat aber auch niemanden interessiert und interessiert ja heute auch niemanden.
Das stimmt. Mich fragt auch keiner, wie lange ich studiert habe.
Und selbst wenn.
Ja. Also ich habe, natürlich haben meine Eltern finanziert das Studium einen Teil, aber ich habe immer noch dazu beigetragen, weil ich ganz lange in der Bibliothek, in der Architekturbibliothek gearbeitet habe. Also ich habe immer mit Büchern und Schreiben schon zu tun gehabt. Das,
okay,
war einfach immer mein Spaß. Da gab es dann ein bisschen Geld dazu und ich habe auch während des Studiums dann schon Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Architekturbüros,
wow,
gemacht in Frankfurt. Ja, also ich war dann halt der Hiwi, aber ist ja egal. Ja. Ich habe dann trotzdem die Buchpublikationen bei Albert Speer und Partner mitgemacht. Ich habe auch den Architekten Albert Speer noch kennengelernt, aber natürlich der Sohn, logischerweise.
Mhm.
Was ein wirklich netter, faszinierender Mensch war. Der hat so tolle Sachen gemacht, so viel tolle Stadtplanung auf der ganzen Welt. Und damit ließ ich dann das Studium, was ja schon ein sehr teures Studium ist. Ne? Wir mussten ja sehr viele Modelle immer bauen.
Mhm.
Und diese Modellbaumaterialien sind wirklich teuer. Pappe, Papier, Holz, kein Spaß. Also damals war das Architekturstudium nach dem Zahnmedizinstudium das teuerste Studium wegen der ganzen Materialien, die du halt dafür brauchst.
Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber ja macht's. Ist ja nachvollziehbar.
Ob das noch so ist, weiß ich nicht, aber ja, war schon hart. Und so ließ sich das dann finanzieren tatsächlich.
Ja, aber auf die edelste Weise immer. Ich habe im Süßwarengroßhandel gearbeitet, also in der Süßwarengroßhandlung. Und dann habe ich bei Sixt Autos durch die Gegend gefahren.
Wenn es Geld bringt?
Nee, das war fantastisch. Das war das bestverdiente Geld ever. Weil diese Stationen, die müssen ja so eine Grundausstattung haben oder haben auch besondere Wünsche, welche Fahrzeuge sie für einen Auftrag vorhalten müssen. Und deswegen werden diese Autos immer durchgetauscht durch die Stationen. Das heißt, du fährst dann morgens mit dem Corsa los, dann fährst du den nach Düsseldorf, von Düsseldorf mit dem Mercedes nach Essen, von Essen mit dem 7,5-Tonner nach, weiß ich nicht, und da steigst du nochmal um und wenn du das mal ein, zwei Jahre gemacht hast, dann ist auch so diese Autofaszination, die ja viele Männer empfinden, ist dann auch total auf null. Weil wenn du dann wirklich an einem Tag 8 Autos fährst, von Corsa über 7,5 Tonner bis zum Mercedes Cabrio, hast du das irgendwann mal ausgerottet.
Aber cool fände ich das auch. Ich liebe Autos. Ja. Jetzt mal von dem Umweltaspekt natürlich ganz abgesehen, das ist natürlich eine Katastrophe, was die verbrauchen und was da alles hinten rauskommt. Aber Autos und Autodesign, das fand ich schon immer total faszinierend.
Das hat auch mit Gestaltung zu tun.
Absolut, genau.
Und das ist ja bekanntlich dein Thema.
Ja, das ist tatsächlich wieder mein Thema. Es gibt auch sogar den einen oder anderen Architekten, oder gab es zumindest früher, der bei den großen Autofirmen als Designer mitgearbeitet hat. Wahrscheinlich heute nicht mehr, aber als ich studiert habe, gab es das noch. Bei BMW und so, da war es tatsächlich Stand der Dinge.
Was für Insider-News.
Ja, gell?
Ja, cool.
Ich habe noch mehr drauf.
Ja, dann lass uns teilhaben. Hast du dann, du bist dann ganz klassisch nach dem Studium ins Architekturbüro gegangen, wie man das so erwartet?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe in der Bibliothek gearbeitet, weil ich Bücher und Schreiben auch immer faszinierend fand. Also ich wollte eigentlich mal, bevor ich diese furchtbare Ausbildung gemacht habe, immer Germanistik studieren. Weil Schreiben war in der Schule mein Ding. Also ich habe immer tolle Geschichten geschrieben. Ich habe immer furchtbar lange Aufsätze geschrieben. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und wenn mich der Berufsberater nicht damals davon abgehalten hätte, Germanistik zu studieren, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht, aber das hat mich nicht losgelassen tatsächlich.
Das war diese Zeit, wo Sie gesagt haben, dann kannst du den Taxischein gleich dabei machen.
Ach, weißt du, also Berufsberatung in der Schule. Ich weiß noch, wie er da saß und sagte, wenn Sie das studieren, dann studieren Sie auf Arbeitslosigkeit. Und ich war halt total schockiert und bin dann nach Hause und habe gesagt, okay, ich mache es dann doch wohl nicht.
Auf Arbeitslosigkeit ist ja noch fieser, als wenn einer sagt, Leute, das ist irgendwie brotlos. Wobei ich glaube, dass wenn Leute wirklich für ein Thema brennen, sollen sie studieren. Weil ja, das ist wie Goldstaub, das 70 am Stück raus. Und dann, okay, dann fangen das halt Tausende an und vielleicht gibt es auch nur 10 Jobs in Deutschland. Aber wenn du der bist, der für das Thema brennt, dann hast du auch eine Chance, dass du einer von diesen Stellen oder Aufgaben da erwischen wirst. Ja? Und dann ist es egal, wie exotisch das ist.
Und da stimme ich dir zu 100% zu. Das sehe ich heute mit Abstand und Altersweisheit sehe ich das genauso. Damals war mir das halt nicht bewusst. Und jetzt weiß ich auch, dass das Arbeitsamt immer das rät, wo sie gerade wissen, dass da halt Leute gesucht werden. Das heißt, wenn du dir jetzt so zum Arbeitsamt gehst als 17-jähriges Mädchen oder Junge und machst da diesen Test, dann spuckt dir natürlich das Arbeitsamt das gerade aus, wo halt Leute gesucht werden. Auch wenn das überhaupt nicht deinen Fähigkeiten und Interessen eigentlich entspricht. Also deswegen, Entschuldigung, wenn jetzt irgendwie jemand zuhört, der beim Arbeitsamt arbeitet, aber
muss er durch.
Das halte ich schon für nicht zielführend, diese Beratung, also nicht in der Form.
Ja, weil dir noch, also jetzt um da mal böse, ich glaube auch vielen, denen fehlt einfach auch das Wissen, also auch dem Arbeitsberater, wenn du dem wirklich sagst, ja was ist denn das Berufsbild oder wie sieht das denn aus oder wie viele Leute gibt es denn da? Dann, wenn das so in kann man den Jungs auch nicht böse sein, den Mädels auch nicht, wenn das so in wirklich spezielle Bereiche reingeht, woher sollen die denn wirklich dieses Detailwissen haben, womit man da am Ende sein Geld verdient?
Und das ist tatsächlich das Problem, das mir dann auch selbst nochmal widerfahren ist, als ich dann mein Diplom in der Tasche hatte und aber wusste, ich möchte nicht im Architekturbüro klassisch arbeiten. Damals war auch die Lage in den Architekturbüros wirklich schwierig. Also ich habe 2007 Diplom gemacht. Du hast dann als angestellte Architektin für sehr wenig Geld sehr viel arbeiten müssen. Also du warst eigentlich 7 Tage die Woche da, du hast Wettbewerbe geschrubbt rund um die Uhr, es gab keine Feiertage, nichts. Das wirkte nicht so sehr attraktiv auf mich. Und da ich ja sowieso eigentlich über Architektur schreiben wollte, was mir schon während des Studiums irgendwie auch klar wurde, dass ich gerne irgendwie in Architekturjournalismus gehen möchte.
Wurde es denn irgendwie, gab es das als Fach oder Thema oder so, über Architektur schreiben, reden?
Im Studium?
Ja.
Leider nicht.
Gar nicht, ne?
Damals gab es das noch nicht. Mittlerweile gibt es das. Es gibt sogar einen eigenen Fachbereich in Karlsruhe, Architekturkommunikation. Und es gibt ja auch einen Studiengang in Bochum, der sich damit beschäftigt, also wie man Architektur kommuniziert. Damals gab es das nicht. Ich habe das nur gemerkt, weil wenn ich irgendwie Entwürfe machen musste, stand immer sehr viel Text auf meinen Plänen. weil ich einfach Spaß hatte, meine Entwürfe zu beschreiben. Ich hatte dann halt nicht mehr so viel Zeit, um irgendwelche Modelle zu bauen, aber gut, Hauptsache die Texte waren schön, die keinen interessiert haben. Und ich bin dann nach dem Diplom nämlich aufs Arbeitsamt, nee, Agentur für Arbeit.
Wie heißt immer das damals hieß.
Egal. Und habe gesagt, ich habe Architektur studiert, möchte aber gerne eher in die Architekturkommunikation. Ich möchte gerne schreiben. Und ich weiß, dass die Dame mich anschaute, als käme ich vom Mond. Und dann hat sie sich halt ein paar Notizen gemacht. Und dann bekommst du ja auch die Stellenangebote zugeschickt. Damals sogar dann schon per Mail. Soweit waren wir dann schon. Und das waren aber immer nur so komische Sachen. Sekretärin im Architekturbüro. Am laufenden Band.
Ich möchte was schreiben in einem Architekturbüro. Ja, ja, hier ist Sekretärinnenjob. Ja, klar. Nur, ja, super.
Also es kam noch nicht mal irgendwie eine Volontariatsempfehlung für Architekturzeitung. Und die gab es natürlich ja auch schon. Aber sie hat nicht verstanden, was ich will. Vielleicht habe ich es auch falsch verkauft, ich weiß es nicht. Aber es kam immer nur Stellen im Sekretariat von Architektur.
Das war schon das zweite Mal, dass du auf, wie immer der Laden heißt, reingefallen bist.
Ja.
Bei der Ausbildung hättest du schon nicht drauf hören sollen und jetzt schon das zweite Mal.
Finde deinen eigenen Weg, ja. Das ist halt schwierig, wenn du auch keinen fragen kannst. Ich kannte niemand, der das gemacht hat, was ich, also grundsätzlich.
Wie viele Architekten kanntest du?
Null.
So, wie viele Leute kanntest du, die sich mit Architekturkommunikation benutzen?
Minus 10, ja. Also bei uns aus der Familie.
Ja, wen sollst du denn fragen?
Ja, ich war auch die Erste, die studiert hat. Ich bin auch die Erste aus unserer Familie, die Abitur gemacht hat. Also es gab auch keinen, den ich hätte mal irgendwie im Rat fragen können. Mhm. Alle hatten halt irgendwie eine nette kaufmännische Ausbildung gemacht und so wie du sagtest, sind halt 30 Jahre in ihrem Job geblieben und haben den nicht gewechselt. Also ich hatte leider keine Hilfe und ist jetzt nicht schlimm, ja, dann muss man sich halt so durchwursteln und mein Leben ist auch eh nicht geradlinig dann verlaufen, also mein Beruf. Ich habe immer mal was ausprobiert und dann festgestellt, entweder es passt oder es passt nicht und dann schlussendlich bin ich zu dem jetzt gekommen, was ich mache und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, da fügen sich ganz viele Fäden jetzt zusammen und kumuliert jetzt im Podcasten, weil ich hier so viele Dinge tun kann, die ich gerne mache und die ich halt in den letzten Jahren immer geübt und praktiziert habe. Also ich darf über Architektur reden, ich darf mit Planerinnen und Planern sprechen, ich darf drüber schreiben, weil ach, das ist auch ein Teil vom Podcast, du schreibst natürlich nicht nur die Shownotes, sondern auch ganz viele Posts auf LinkedIn, auf Insta, ich mache Fachbeiträge über meine Podcast-Folgen mittlerweile, also es ist wie ein Sammelbecken gerade und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte, also es ist nie geradlinig bei mir gewesen, aber die meisten Ecken und Kanten hatten irgendwas, um mich dahin zu bringen, wo ich jetzt bin. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut so gekommen, dass ich mir halt irgendwie alles selbst irgendwie herauswursteln musste und nicht irgendwie 1000 Leute immer im Rat fragen konnte.
Wie war das beim ersten Podcast? Lagen da bei dir auch die Nerven blank? Oder?
Die liegen heute noch blank.
Ernsthaft?
Wenn ich jetzt hier sitze, habe ich auch Herzrasen.
Ernsthaft?
Absolut. Bei dir nicht?
Nee, aber vielleicht auch, weil ich der Gastgeber bin und weiß, dass nichts schief gehen kann.
Ja, ich habe mir ja meine Art des Podcasts, die sich ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, grundlegend von deiner schon unterscheidet, weil ich ja so viel schneide, auch bewusst ausgesucht, weil ich eben eher ein tatsächlich auch unsicherer Mensch bin in solchen Dingen und immer denke, es müsste nicht perfekt sein. Perfekt, da bin ich sowieso weit entfernt, aber ich möchte gerne immer die Kontrolle haben, vielleicht so.
Mhm.
Und deswegen sind meine Podcasts ja ein Konstrukt aus ganz viel Schnitttechnik, Kommentare, die ich zwischendurch selbst einspreche, ohne dass da jetzt irgendwie ein Gast dabei wäre. Und eben diese atmosphärischen Geräusche, die ich ja so liebe.
Also ich,
Den Kies.
Wer nicht weiß, wovon wir reden, dringend reinhören.
Unbedingt,
war Architekturist, sowieso klar. Der Kies, die Vögel.
Aktuell habe ich einen Bagger, der ein Haus abreißt, weil es geht in der aktuellen Folge ums Thema Kreislaufwirtschaft. Mhm. Also wie wir den Abbruch, den wir verursachen, wenn wir eben dann Gebäude dann doch wieder zurückbauen, wie wir dieses Material benutzen. Also habe ich einen Abbruchbagger im Hintergrund. All solche Sachen. Das mache ich total gerne. Und so Geschichten stricke ich, aber ich möchte halt die Kontrolle behalten. Deswegen könnte ich kein lineares Gespräch, so wie das, was wir jetzt hier machen, würde ich mir tatsächlich für meinen Podcast jetzt nicht unbedingt nicht zutrauen, aber das sehe ich tatsächlich im Moment nicht.
Das ist witzig, weil ich würde mir die Arbeit nicht machen wollen, die du dir machst. Das ja, nur am Rande.
Das Lustige ist, bevor ich Podcasten, mich überhaupt ans Podcasten rangetraut habe, habe ich mich ein Jahr mit Schnitttechnik beschäftigt. Wo auch jeder sagen würde, du hast sie nicht alle, aber es war mir echt wichtig, das erst zu können.
Ja, und bei mir war es umgekehrt. Ich habe erst ein bisschen was aufgenommen, dann habe ich daran rumgeschnitten und dann habe ich über einen kleinen Zwischenschritt dann Stefan gefunden. Und wenn ich Stefan nicht gefunden hätte, der das postproduziert, wie ihr alle wisst, der Stefan Winter aus Berlin, wenn ich den nicht gefunden hätte, weiß ich gar nicht, wo ich heute wäre. Weil ich kann es einfach nicht. Also ich sitze stundenlang dran und am Ende ist es nicht so, wie ich es will. Und das hätte ich nervlich nicht hingekriegt.
Und das ist eine wichtige Erkenntnis, finde ich. Das kann man auch ruhig sagen. Ne? Das ist nicht meins. So wie viele Sachen nicht meins sind, die für andere ganz toll sind, dann ist das halt so. Und dann macht man das. Und du hast ein super Team mit Stefan. Hallo Stefan, ich würde dich auch gerne mal kennenlernen. Ich hoffe, wir treffen uns mal irgendwo. Und das ist doch perfekt dann. Das ergänzt sich doch.
Ja, nochmal zurück auf den Punkt. Diesen ersten Podcast, den du gemacht hast, das Konzept hattest du im Kopf, ja? Also der knirschende Kies und das Objekt und zwei Gesprächspartner und deine Beschreibung und dann auch dein Kommentar. So wird das passieren.
Das Konzept hatte ich tatsächlich die ganze Zeit im Kopf. Ich wusste auch schon, wie ich den Anfang gestalte, was ich da sagen möchte. Ich wusste auch natürlich, mit wem ich sprechen möchte. Ich lege mich ja auch nicht fest auf einen Gesprächspartner, sondern habe ja auch schon zum Teil Podcast-Folgen mit 4 Personen gehabt, die ich aber nicht alle gleichzeitig dann hatte im Gespräch, sondern ich habe die einfach nacheinander aufgenommen und habe sie dann entweder so geschnitten, dass es sich anhört, als wären sie alle gleichzeitig da gewesen, oder es ist dann bewusst nacheinander gemacht. Also ich habe ja auch leider zu selten, aber hin und wieder Handwerkerinnen oder Handwerker mit im Podcast, denn die sind ja ein essentieller Bestandteil vom Bauen. Ohne die ging es ja gar nicht. Wir könnten uns ja die schönsten Dinge ausdenken, aber wenn es kein Handwerker umsetzt, ja, dann bringt das ja nichts. Und ich würde mich freuen, noch viel mehr Menschen aus der Handwerkerschaft in meinem Podcast zu haben, weil die einfach erklären, wie es denn dann wirklich ist. Also ich hatte eine super tolle Dachdeckerin in meiner, ich glaube, ersten Folge. Da ging es um Solardachziegel. Und der Hersteller hatte mir vorher erzählt, wie toll seine Produkte sind. Der Architekt, der sie verwendet, hat mir erzählt, wie toll das alles aussieht. Und ich konnte die Handwerkerin dann fragen, ja, ist es denn auch in der Umsetzung auch toll? Funktioniert das denn? Ist es tatsächlich? Also sie war tatsächlich überzeugt von dem Produkt. Und es wirkte nicht wie eine plumpe Werbemaßnahme, so ich bin Influencerin von diesem Dach, Solardachziegelhersteller, sondern sie hat es ernsthaft mir rübergebracht, und zwar, indem sie erklärt hat, wie sie es macht, wie lange das dauert, wie aufwendig das ist. Und dann war es für mich super nachvollziehbar, dass sie das Produkt wirklich gut findet. Und das ist die beste Werbung, die der Hersteller eigentlich haben konnte, weil es kam vom Herzen, es kam von ihr innen raus, und das ist das, was überzeugt im Endeffekt.
Ja, wir haben ja bei Frei von Grobstrick auch den geliebten Marco Meyer, Heizungsbaumeister, der ja dann auch, wenn wir denn diesen Talk mit dem Gast haben, der Schulungsleiter, Geschäftsführer oder irgendwas Ähnliches ist und natürlich dann von der Firma auch dementsprechend spricht. Und er holt uns dann alle mal in die Realität zurück und sagt dann, ja, das können die gut, das können die weniger gut. Und das ist absolut, aber immer ne, ganz, ganz fundiert. Bringt er das auf den Punkt? Kenne ich, habe ich mitgearbeitet. Ja. Das können sie gut, das können sie weniger gut. Oder auch richtiges Fanboy-Ding, aber dann auch nicht gekauftes Fanboy, sondern einfach nur gnadenlos überzeugt von der Marke und den Möglichkeiten, die das Produkt bietet. Und ja, das ist ja, es geht ja um authentische Momente. Und das Schlimmste ist ja, dass du Leute hast, die irgendwelche Phrasen oder irgendwelche Broschüren nacherzählen oder sonst irgendwas machen. Das ist ja das Unergiebigste, was uns passieren kann.
Das hatte ich auch schon, ja. Das ist dann schon wirklich sehr anstrengend, wenn du Vertriebsmitarbeiter hast, die einfach nur ihre auswendig gelernten Texte runterleiern. Und dann steigst du als Gesprächspartner irgendwann auch geistig aus. Und das ist für die Zuhörer natürlich dann auch nichts. Das bringt denen nichts. Aber wenn du sagst, euer Handwerker, wie heißt der?
Marco Meyer.
Ja, das ist so echt, wie er das rüberbringt. Und er macht das ja, er nimmt das ja im Auto auf.
Und das ist original, nachdem er den Podcast gehört hat, im Auto auf WhatsApp.
Ach.
Ja, das war nämlich die Herausforderung für uns, dass wir gesagt haben, wir kriegen das in WhatsApp. Und ich dann den Stefan gefragt habe, kannst du überhaupt da irgendwas mit anfangen? Und er gesagt hat, das mache ich dir. Ja, aber ja. Also wer ansonsten hier mit doch recht moderner, aufwendiger Audiotechnik aufnehmen, ist das, was er macht, wirklich eine WhatsApp-Sprachnachricht, die aber wir dann da immer reinschneiden.
Das ist halt das Großartige. Das macht übrigens auch euren Podcast aus, diese Unterschiedlichkeit, dass dann auch nochmal was dann dazwischen kommt, also sein Kommentar. Und der ist halt wirklich, wie du sagst, sachlich fundiert. Der weiß, wovon er spricht. Das nimmst du ihm als Hörer super ab, dass er das wirklich so lebt, was er da sagt. Und auch das ist für den Hersteller, um den es dann vielleicht in dem Moment geht, eigentlich die beste Werbung, die er haben kann, weil der Mensch, der da spricht, der ist überzeugt von dem, was er da tut.
Ja.
Und das holt mich als Hörerin total ab, auch wenn ich mit Wärmepumpen bisher wenig zu tun hatte oder die ganzen anderen Themen, die ihr habt. Das Beste war ja diese Trinkwasser von Heizungsanlagen. Was war
konditioniertes
das?
Wasser.
Ja.
Ein Mega-Thema. Da hat der Marco Meyer danach gesagt, jetzt habe ich es verstanden, ich darf mit den Schläuchen, mit denen ich die Solarthermie befülle, nicht an die Heizung ran.
Das bringt weiter. Und das ist das Thema, was bei Podcasten halt so toll ist. Du kannst es natürlich auch in einem Fachtext nachlesen, klar. Ja. Aber du bist als Zuhörende einfach ganz anders dabei, wenn das jemand so erzählt. Und das kannst du dir auch viel besser merken. Du verbindest dich emotional damit und das ist eigentlich das Beste eigentlich.
Ja, Alexandra, Mensch, ich glaube, wir sollten mal zum Ende kommen.
Ich glaube auch. Wie viele Stunden reden wir schon?
Wir reden schon Stunden,
oh ja. Gott, oh Gott.
Aber trotzdem, lass mich noch meine lieblingsletzte Frage stellen. Kommst du mal wieder?
Ja, wenn ich darf.
Ja, natürlich darfst du. Nachdem wir dich jetzt so schön eingeführt haben und jetzt so viel über dich erfahren haben, wäre es doch dann nur konsequent, wenn wir das nächste Mal auch einfach ein Thema haben.
Ja, wir finden sicher eins. Also ich komme total
was denn?
Gerne
geile
wieder.
Schuhe oder Offenheit oder
geile Schuhe.
Nein, das hatten wir ja schon. So Rubriken Ghosting hatten wir ja alles schon.
Also so mit
Buddies im Business.
Mädchenthemen kannst du mir gar nicht kommen.
Geile Schuhe ging es nicht um Mädchen.
Nee. Oh, okay, gut.
Ja, vielleicht ist das unser nächstes Thema. Vielleicht finden wir auch ein anderes.
Wir gucken mal.
Für heute sage ich einfach mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir mit Drinks auf ganz dünnem Eis weitermachen, dass du heute meine Gästin warst. Super schöner Start ins neue Jahr, auch wenn das nicht mehr jung ist. Und ich freue mich, wenn wir uns einfach irgendwie im Laufe des Jahres so mindestens noch 1, 2, 3, 4, 5 Mal wiedersehen.
Ich danke dir, Dietmar.
Dann?
So oft wie möglich. Und übrigens, das Wort Gästin, auch wenn es das im Duden gibt, ist auch eins, was ich nicht mag. Ich bin gerne ein Gast.
Mehr dafür in unserer nächsten Folge, ihr Lieben. Also habt eine gute Zeit. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.